Der Finanzvisier rockt, der etwas andere Podcast zur finanziellen Bildung. Mit dem Finanzvisier Albert Warnecke und dem Finanzrocker Daniel Kort. Ja, moin moin zusammen. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge vom Podcast Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Start ist Albert Warnecke, der Finanzvisier. Albert, alles klar bei dir?
Ja, wunderbar. Hallo, hallo.
Super. Wir haben heute den ersten Begriff, also das Thema der Woche, Vermögensbildung festgelegt. Das heißt, unser Podcast wird immer circa 30 Minuten dauern. Das habe ich ja in der ersten Folge auch schon gesagt. Das heißt, wir besprechen ein Thema der Woche. Das wird circa 10 bis 15 Minuten dauern. Diese Woche ist es der Begriff Vermögensbildung. Das heißt, wir fangen wirklich bei A an. Als zweiten Teil haben wir circa 5 bis 10 Minuten den Finanzbegriff der Woche. Was ist das Thema, Albert?
Ja, wir gucken uns heute die ganzen verschiedenen Konten an. Also was ist ein Girokonto, was ist ein Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, Sparbrief. Damit wir da einfach mal in diese absoluten Basics ein bisschen Licht reinbringen.
Genau, und zum Abschluss haben wir noch eine Buchempfehlung für Anfänger. Das heißt, da habe ich jetzt ein Buch rausgesucht, was wir euch empfehlen. Und ich hoffe mal, dass es dann auch weiterhilft, dass man so gewisse Grundlagen dann auch schaffen kann für das Thema Geldanlage und auch Börse. Ja, und ich würde sagen, Albert, legen wir los mit dem Begriff Vermögensbildung. Warum sollte man denn überhaupt Vermögen aufbauen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Sache. Wir hatten ja hier im Vorgespräch zu diesem Podcast auch lange darüber diskutiert, was ist eigentlich ja Vermögen, wozu braucht man es? Na gut, ganz grundsätzlich, plump würde ich ja sagen, man braucht Vermögen, um nachher, später bei der Rente einfach Geld zu haben, um diese sogenannte ominöse Rentenlücke aufzufüllen. Also es wird ja ganz klar sein, dass man von dem Geld, was man in der Rente bekommt, die Grundsicherung wird da sein, aber sehr viel mehr ja nicht. Und da braucht man ja sozusagen heute Geld sparen, zurücklegen, Vermögen bilden, was man dann in der Zukunft verkonsumieren kann. Also das würde ich mal sagen, ist einer der wichtigsten Gründe, um überhaupt Vermögen zu bilden, um auch weiter selbstbestimmt und selbstständig entscheiden zu können, das möchte ich mir leisten und das möchte ich haben und nicht darauf angewiesen zu sein, ja, auf die Alimente vom Staat letztendlich.
Genau, ein ganz wesentlicher Punkt, weil keiner weiß, was der Staat jetzt oder die Regierung in 10 Jahren entscheidet und welchen Einfluss jetzt auch neue Gesetze haben auf das Staatssäckle und dann letztendlich auch auf die Rente oder auf die Förderung oder die Prämien, was weiß ich.
Ja gut, was natürlich mal ganz klar ist, ist, wir, also ich sozusagen, bin ja Jahrgang 66, das heißt, ich bin geburtenstark, das bedeutet, ich bin vor dir in Rente. Das bedeutet, die Rentenansprüche meiner Generation werden sich sicher ganz massiv auf die Rentenansprüche deiner Generation auswirken. Definitiv. Das ist ja mal klar. Ich meine, du mit 35, da musst du noch ein bisschen länger auf die Rente warten.
Ja, und ich muss auch ein bisschen mehr sparen, weil ich habe definitiv ja diese Versorgungslücke, das ist ja das, was sie einem in der Bank immer verkaufen wollen, die Versorgungslücke. Aber letztendlich, sie ist ja da. Du musst sie halt nur selbstständig schließen. Und das funktioniert nicht mit ein bisschen Geld auf dem Tagesgeldkonto, was sich halt nicht real verzinst und auch nicht wirklich die Inflation dann praktisch abdeckt.
Und, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Vermögen ist ja wirklich, also Vermögen ist ja der Teil deines Geldes, den du sozusagen ausschickst, also die Euros, die du praktisch ausschwärmen lässt, egal jetzt wohin, deren Aufgabe ist aber, ist neue Euros für dich zu rekrutieren. Also ja, plump gesprochen ist, das ist ja jetzt sehr, sehr plakativ gesprochen, aber worauf ich ja anspiele, ist ja der berühmt-berüchtigte Zinseszinseffekt. Ja. Und die Euros, die sozusagen heute von dir rekrutiert werden, die rekrutieren morgen neue Euros und die neuen Euros und die alten Euros rekrutieren übermorgen noch mehr Euros. Und so kommt die Sache dann langsam in Schwung. Deshalb denke ich, es ist nicht nur wichtig zu sagen, man muss oder man sollte Vermögen bilden, sondern es ist auch wichtig, dass man recht früh damit anfängt, weil dann wird es auch ein bisschen entspannter.
Weil man dann eben so Phasen wie momentan, wo die Börse halt mal nach unten schaut, dann problemlos abdecken kann.
Genau. Was mir noch wichtig ist, ist darüber zu sprechen, was ist eigentlich ja Vermögen. Du hast es ja schon angesprochen, das Geld, was so auf dem Tagesgeldkonto rumliegt, was man eben braucht für den Notfall oder auch zum Sparen für den Urlaub, ist ja eigentlich kein Vermögen. Was ist denn jetzt dann Vermögen, wenn du dich mal so umschaust? Ist dein Auto Vermögen? Ist dein Haus ein Vermögen? Was ist eigentlich Vermögen?
Ja, man muss da entscheiden, einmal zwischen dem Sach- oder Realvermögen. Dazu gehört dann eben eine Immobilie, dazu gehören Rohstoffe, wie wenn man jetzt zum Beispiel Gold kauft. Oder da gehören dann eben auch so Ideen oder Patente. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Finanzrocker nehmen, das ist ein Patent, also der Name ist patentiert. Das ist dann eigentlich auch ein Vermögen. Hat ja einen gewissen Wert. Und auf der anderen Seite, da steht das Finanz- oder Geldvermögen. Also dazu gehört dann eben das Bargeld, das Bankguthaben, was man jetzt auf dem Tagesgeldkonto hat, Forderungen oder dann eben die Aktien oder ETFs. Das ist ja Finanzvermögen. Und ich glaube, da muss man dann wirklich unterscheiden auch zwischen Nettovermögen und Bruttovermögen. Also das Bruttovermögen ist dieses Sachvermögen und das Geldvermögen, beides zusammengerechnet. Und das Nettovermögen ist dann das Eigenkapital, von dem immer wieder die Rede ist. Auch bei uns im Podcast wird davon ja immer wieder die Rede sein. Und das ist das Bruttovermögen minus Verbindlichkeiten, also Schulden, Kredite, was auch immer. Und das ist dann praktisch das eigentliche Vermögen.
Okay, also wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe und die hat einen Wert von 300.000 Euro und ich habe aber einen Kredit von 200.000 Euro aufgenommen, dann ist für ein Vermögen nach deiner Rechnung 300.000 Euro für die Immobilie, abzüglich 200.000 Euro für den Kredit, bleiben 100.000 Euro.
Mhm, genau.
So, okay. Und wie sieht's denn eigentlich aus mit... letztens hier Samstagsausgabe vom Abendblatt bekommen. Wieder große Werbung drin, 0% Finanzierung von großen Märkten, die sozusagen meine Intelligenz nicht anzweifeln, die also mich nicht für blöd halten. Wenn ich jetzt also da diese 0% Finanzierung in Anspruch nehme, ist doch total klar, weil ich meine 0% und dann kann ich ja sozusagen mit 0% kann ich ja Vermögen bilden oder nicht. Ich meine, ich gehe da jetzt hin, nehme die 0% Finanzierung in Anspruch und gehe raus mit dem fetten Fernseher, oder? Habe ich doch Vermögen gebildet.
Du wirst lachen, ich habe jetzt hier gerade so eine Gutscheinkarte von dem betreffenden Elektronikmarkt, da steht drauf.
Willst du auch Vermögen bilden?
Ja, Gutscheinkarten, das ist auch eine coole Sache. Da steht dann drauf, volle Ladung, halber Preis, mit 0% finanzieren, was auch immer. Ja. Das ist eine schöne Sache, aber letztendlich, wenn ich den Fernseher kaufe und bezahle und dann meinetwegen auch finanziere und dann zu Hause aufbaue, dann ist der nur noch 10-20% weniger wert. Und das schreibst du ja dann über die Jahre dann ab, bis er gar nichts mehr wert ist. Das heißt, nach 2 Jahren ist der ja schon völlig veraltet. Da kriegst du auch kein Geld mehr für oder nicht mehr viel. Und das ist kein Vermögen, weil das sinkt ja. Das steigt ja nicht wie jetzt mein Finanz- oder Geldvermögen auf dem Konto oder im Depot, sondern das sinkt, bis ich irgendwann das Geld abgeschrieben habe und der Wert eigentlich gleich null ist für mich persönlich.
Okay, also mit anderen Worten, bloß weil es teuer ist, ist es kein Vermögen.
Nee.
Okay.
Aber das bringen die Leute halt immer wieder durcheinander.
Ja, genau, weil ich denke beim Auto zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal sehe, wenn du jetzt ein Auto für 50.000 Euro dir kaufst, ja, dann sind ja schon mal ein knappes Fünftel, also jetzt mal die 19%, sagen wir 10.000 Euro sind Mehrwertsteuer. Die gehen ja sowieso weg. Und wenn du deinen Schlüssel umdrehst und vom Hof fährst, ich denke, ich habe mal ein bisschen geguckt, so Schwackeliste und so, 10.000 sind doch im ersten Jahr auch gleich weg. Das heißt, du hast letztendlich innerhalb kürzester Zeit 20.000 Euro netto einfach verbrannt. Die sind weg. Ja, also auch wenn das Auto sau teuer ist, war es ja dann eigentlich doch. Es ist ja kein Vermögensgegenstand. Und spätestens nach 10 Jahren, denke ich, ist so ein Auto auch komplett abgeschrieben und überhaupt nichts mehr wert. Also das ist eigentlich für mich so das, ja, das Zentrum dieses Vermögens. Es ist sehr, sehr teuer, aber es ist kein Vermögenswert, sondern es muss ja dauernd dann ersetzt werden.
Ja, und vor allen Dingen der Autoverkäufer, der winkt dir fröhlich hinterher, wenn du da vom Hof fährst und denkt sich, boah, ich habe ein geiles Geschäft gemacht. Du fährst runter, denkst auch, boah, ich habe endlich ein geiles Auto, aber letztendlich ist dein Vermögen dann ordentlich geschrumpft.
Ja, also weil eben der Umtausch von 50.000 Euro in einen PKW nicht zeitlich stabil ist, sondern ich möchte meine 50.000 Euro ja in etwas umtauschen, was mir dann in 5, in 10, in 20 Jahren, ja, wo ich da nicht 50.000 Euro habe, sondern eben 150.000 Euro. Das ist eigentlich ja, Vermögensbildung, würde ich sagen.
Genau. Das Thema Immobilie ist ja auch immer ein wichtiges Thema, wo man auch sehr viel diskutieren kann. Ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir jetzt nicht genau auf Immobilien ein.
Nee, da machen wir einen eigenen Podcast. Genau. Das wird eigens diskutiert, auf jeden Fall.
Aber da ist es ja ein bisschen was anderes mit der Wertsteigerung. Und das gehört aber definitiv zum Sach- oder Realvermögen dazu.
Gut, ja, was haben wir noch zum Thema Vermögensbildung?
Ja, ein ganz wesentlicher Punkt ist ja, dass viele Leute immer wieder denken, man braucht nichts ansparen, man kann konsumieren und hat dann ein tolles Haus oder eine tolle Wohnung voll mit elektronischen Spielereien wie dem iPad oder einem neuen Fernseher oder einer Bose-Box, was auch immer. Und man ist dann reich, aber auf dem Konto ist nichts, beziehungsweise vielleicht ein bisschen was auf dem Tagesgeld. Und diesen Punkt, den wollen wir ja versuchen, auch in den kommenden Folgen nochmal so ein bisschen genauer zu erläutern, dass das wirklich kein Vermögen ist und dass man mehr machen muss, als sich Sachen zu kaufen.
Ja, eigentlich muss man ja, das ist ja das Üble, man muss eigentlich weniger machen, weniger konsumieren. Also es ist dieses Gnadenlose von nix küt nix. Also wenn du nichts sparst, dann kannst du auch kein Vermögen bilden. Ich denke mal, das ist diese Janusköpfigkeit der Geschichte. Also, wenn du Vermögen bilden willst, musst du sparen. Also ja. Es muss irgendwo etwas da sein, was dann ausgeschickt werden kann, um eben neue Euros zu rekrutieren, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also ich denke, dieses Bermuda-Dreieck ist ja letztlich das so Sparen, Konsum, Vermögensbildung. Du hast diese drei Stellschrauben. Also du kannst ja viel sparen, aber das bedeutet ja noch nicht automatisch, dass du gleich Vermögens bildest. Du kannst ja nur viel sparen und dann sagst du, und jetzt fahre ich mit meiner Liebsten in die südliche Korallensee. War ein toller Urlaub. Ja, ist ja auch alles legitim. Also das ist ja auch seriös. Also mir ist es lieber jemand, der spart, ja, und macht dann einen tollen Urlaub, als jemand, der hingeht zur XY-Bank und sich den Traumurlaubskredit holt. Ja, also das finde ich ja ein total finanzielles Harakiri.
Das war kalsig.
Es ist brutal, also unglaublich. Also jedenfalls, wir haben praktisch jemand, der viel spart und dieser jemand kann sich dann ja entscheiden, das in den Konsum zu stecken oder eben in die Vermögensbildung. Aber man muss sozusagen diese drei Stellschrauben, denke ich, muss jede Hörerin und jeder Hörer für sich auch irgendwie in Einklang bringen. Wie viel will ich sparen und wie viel will ich davon in die Vermögensbildung stecken? Wie viel will ich davon in den Konsum stecken?
Ja, ganz
aber ohne Sparen geht's ja nicht.
Nee, und ich mache das immer so, ich habe mehrere Töpfe, sage ich mal. Topf A ist dann für diese Versorgungslücke im Alter, Topf B ist dann für mittelfristige Anlagen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel in 10 Jahren ein Auto kaufen möchte, dann bespare ich den Topf und dann kurzfristige Geschichten, wie zum Beispiel Urlaub. Also ich fliege ja jetzt morgen in Urlaub, das habe ich mir jetzt auch in meinem Topf erspart, mal abseits von der Börse. Und das ist auch wichtig, dass man nicht stur nur auf die Rente spart, sondern man soll ja auch konsumieren, man muss ja auch was für die Wirtschaft tun, so ist es ja nicht, aber man sollte halt nur einen Teil davon dann wirklich konsumieren.
Ja.
Sonst geht der Spaß verloren.
Auf jeden Fall, also das würde ich auch so sehen. Ja, sonst, was fällt uns noch ein zum Thema Vermögensbildung?
Ja, das Thema Vermögensbildung, das hängt jetzt auch so ein bisschen mit dem Finanzbegriff der Woche zusammen, mit den Girokonten und den Banken an sich. Da ist es ja so, ein ganz wesentlicher Punkt, wenn ich jetzt ein Girokonto habe bei einer Bank, die viel Geld monatlich dafür nimmt. Also wenn man sozusagen in den Fängen der weißen Schlange ist, wenn du weißt, was damit gemeint ist.
Ja.
Die sind ja mit die teuersten. Das heißt, da zahlst du dann im Monat bis zu 13 Euro pro Monat. Das ist echt brutal. Und du hast eigentlich nichts dafür. Und der zentrale Punkt ist einfach, mein Vermögen geht durch solche Geschichten verloren. Das heißt, wenn ich viele Verträge oder Konten habe, wo ich jeden Monat was für zahle, Netflix kannst du noch dazu nehmen oder Wein oder was auch immer, habe ich ja auch. Ich habe auch Netflix. Aber letztendlich geht da ja jeden Monat dann Geld verloren. Und manche nutzen das dann überhaupt nicht. Ich komme momentan auch nicht zum Gucken. Und dadurch geht ja dann immer wieder Geld verloren. Und da sollte man eben darauf achten, dass man das Geld nicht in die Tonne schmeißt. Gerade auch bei den Banken. Ich meine, es gibt so viele Angebote mit kostenlosen Girokonten, wo man halt nur einen gewissen Grundgeldeingang benötigt. Und da müssen die Leute halt auch drauf achten.
Ja, Gebühren runter, ne? Unser Klassiker, den wir auch immer wieder auf unseren Blogs ja predigen. Runter mit den Gebühren. Wo du es gerade schon ansprachst hier, Finanzbegriff der Woche, genau. Giro, Tagesgeld, Festgeldkonto. Vielleicht mal ganz kurz. Giro, was ist eigentlich ein Girokonto? Gut, Girokonto, denke ich, kennt fast jeder. Braucht man einfach, ist absolute Minimalausstattung hier im heutigen Leben. Da kommt das Gehalt drauf. Giro kommt, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, recherchiert. Vielleicht die Fahrradfahren, die Fahrradrennfans, Fans, die kennen das vielleicht. Giro d'Italia. Giro ist einfach nur Rundkurs. Das heißt, da geht das Geld drauf und flupp ist es auch schon gleich wieder weitergereicht. Eben, ne, für Gas, Wasser, Strom, die Miete und all solche Sachen. Also das Girokonto ist eben das Konto, auf dem das Geld nur über Nacht bleibt. Es kommt rein und wird gleich weiterverteilt, die Verteilstation sozusagen. Das ist das Girokonto. Das Geld zur Ruhe kommt auf dem Tagesgeldkonto. Das ist letztendlich ein Konto. Tagesgeld bedeutet, man ist eigentlich der Nachfolger des Sparbuchs, würde ich mal sagen. Die Eltern unter uns kennen noch das Sparbuch. Mhm. Da konnte man auch das Geld eben einzahlen und dann wieder abheben. Beim Tagesgeld ist es auch so, es wird etwas besser verzinst. Und man kann aber jeden Tag sein Geld abheben. Und da die Banken eben nicht so lange damit arbeiten können, geben sie eben auch nicht so viel Zinsen. Letztendlich ist es so, wir machen das so, wir haben das Girokonto und was dann überbleibt, kommt erstmal aufs Tagesgeldkonto. Das ist, Tagesgeldkonto ist eigentlich eine sehr schöne Parkstation. Wenn man sich ein halbwegs brauchbar verzinstes Tagesgeldkonto aussucht, kann man damit auch in etwa der Inflation standhalten. Das heißt, das Geld wird auch nicht weniger, auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann kann man sozusagen auf dem Tagesgeldkonto liegendes Geld überlegen, wo man es hinschieben kann. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte mehr Zinsen haben, dann kann man das Geld auf ein Festgeldkonto packen. Oder Sparbrief, das ist in etwa dasselbe. Also Festgeldkonto ist halt, dass man zu einer Bank geht und sagt, hier für 6 Monate bis 5 Jahre, gibt es verschiedene Staffelungen, gebe ich euch mein Geld und ihr gebt mir dafür mehr Zinsen. Das ist letztendlich der Deal. Wenn das Tagesgeldkonto ja eigentlich auch oft dazu dient, zumindest bei uns, eben als Notfallkonto, ist das Festgeldkonto eigentlich schon, gehört schon in die Abteilung der, ja, der vermögensbildenden Konten, würde ich mal sagen. Wenn Giro und Tagesgeld mehr eben fürs Tagesgeschäft da sind, da geht es nicht darum, Vermögen zu bilden auf den beiden Konten. Das Festgeldkonto ist ein Vermögensbildungskonto. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie machst du das?
Naja, ich habe jetzt kein Festgeldkonto, noch nicht. Ich habe es aber eingeplant. Ich habe ein Tagesgeldkonto, das ist an den Goldpreis gekoppelt. Das ist auch so eine Spielerei, braucht man an und für sich nicht. Das heißt, ich bekomme da 0,05% Zinsen normal und dann abhängig vom Goldpreis, ob der nun steigt oder fällt, bekomme ich dann auch noch anteilige Prozente.
Okay.
Das sind im Jahr 10 Euro, wenn man jetzt so 5.000, 6.000 Euro angelegt hat. Das ist nichts. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man da parallel wirklich dann noch was aufbaut. Festgeld ist, glaube ich, momentan so bei den EU-Banken im Ostblock. Da kriegt man 2%. Ansonsten ist es auch bei 1%, 1,5%. Das ist sehr überschaubar. Mhm. Und vor 5 Jahren habe ich auch noch 8%, glaube ich, bekommen.
Ja, gut. Das.
Und da bringt es dann natürlich auch viel. Und die Zeiten, die werden auch wieder kommen, nur weiß keiner wann.
Deshalb sollte man vielleicht auch sagen, also Festgeld, wie gesagt, da kann ich schwer raten, aber ich würde da auch nicht übermäßig lange Kontrakte abschließen. Also was 1-2 Jahre könnte ich mir noch vorstellen, aber jetzt 5 oder ich habe das teilweise auf den Vergleichen, es gibt hier Leute, 10-Jahres-Festgeldkonto, 10 Jahre für eine Dekade, das finde ich schon echt heftig. Also da würde ich schon eher eine Staatsanleihe kaufen, weißt du, mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren, bevor ich da wirklich 10 Jahre mein Geld aufs Festgeldkonto packe.
Wobei die mit den Anleihen verdienst du jetzt auch nicht so viel, aber
ja, mehr. Ja, die kann ich wenigstens verkaufen. Mit das Festgeldkonto bin ich ja wirklich fest da. Ja. Weiß ich gar nicht. Bei manchen kann man ja vorzeitig raus, aber da muss man auch eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Aber bei vielen bist du ja wirklich dann 10 Jahre gebunden. Es gibt ja auch keinen Markt, wo du es dann verkaufen kannst.
Ja.
Also das ist sozusagen wirklich das. Tagesgeld, denke ich, ist ja mittlerweile auch Standard und würde ich auch empfehlen und sich, gut, du hast halt diese Spielerei, wir sind einfach bei einer holländischen Bank, die halt konstant guten Zins gibt. Was ich persönlich sagen möchte, vielleicht noch zum Thema Tagesgeld in der Praxis, wird ja oft und gerne gemacht, sollte man aber vorher Excel anschmeißen und sich das ernsthaft überlegen. Weißt du, diese Zinshopperei, wo die Leute dann immer umziehen und dann sollte man sich halt überlegen, mit was für einer Summe man umzieht und wie viel Prozent man da sozusagen mehr wirklich gewinnt, und zwar in absoluten Euros. Mhm. Und dann sollte man natürlich da auch ja die operativen Aufwand dagegen halten. Du musst ja letztendlich, das sind ja meistens direkt beim das Postident machen, gut, oder das Videoident, aber du musst den Freistellungsumtrag Auftrag umschreiben und all solche Sachen. Du musst es nachher in der Steuer angeben. Also es ist auch ein gewisser operativer Aufwand damit verbunden, ob sich das wirklich lohnt. Weil man muss ja sehen, wenn ich 1.000 Euro habe, 1% wären dann 10 Euro. Und wenn das Delta sozusagen, um das es ja dann geht, also wenn ich wechsle von einer Bank, die, was weiß ich, 0,9 hat zu einer, die 1,3 hat, dann sind das ja 0,4% Delta. Und das wären ja dann 4 Euro auf 1.000 Euro. Ne? Habe ich das richtig gerechnet? Ja. So. Das heißt, dann ist halt die Frage, mit welchen Summen hantiere ich da und komme ich da wirklich in signifikante Bereiche? Muss ich wirklich für 4 Euro mehr mir diesen operativen Bohai antun? Weil das, muss ich persönlich sagen, kommt mir bei dieser Tagesgeldhopperei immer ein bisschen zu kurz. Da wird nur drauf geschielt, da gibt es jetzt so und so viel Prozent mehr, aber diesen ganzen Aufwand, der dahinter steckt, der wird dann flissentlich unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Und wir persönlich, also wie viele Konten du hast, also wir haben das sehr, sehr, wir hatten auch mal unheimlich viele Konten und ganz differenziert und genau ausgeguckt und haben dann irgendwann festgestellt, dass es uns im operativen Tagesgeschäft einfach auffrisst, dass es bei der Steuer muss ja alles eingetragen werden, ja. Mhm. Auch wenn es nur ein paar Cent sind, aber es muss ja erstmal gemeldet werden. Klar, kommt dann nachher der Nullbescheid, aber gemacht werden muss es. Und da haben wir radikal eingedampft.
Mhm. Ja, ich bin da ein bisschen exzessiver. Also ich habe insgesamt, glaube ich, 22 Konten. Aber da gehört jetzt PayPal dazu, da gehört eBay dazu. Das sind ja praktisch auch Konten, über die du Geldverkehr hast. Mhm. Und dann habe ich auch noch diverse Depots, wo dann was drauf ist. Aber da gehören jetzt zum Beispiel auch so Peer-to-Peer-Privatkredite dazu. Du hast für jedes Angebot, was du machst, hast du ein eigenes Konto bei einer Bank.
Okay, heute haben wir doch eine Podcast-Idee.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Und dann kommen halt noch so Geschichten dazu wie Kreditkarte. Die kriegst du ja bei manchen Geokonten halt auch noch dazu, kostenlos. Genau. Und die Gebühren sind dann versteckt in den Bezahlprozenten. Mhm. Aber da habe ich jetzt auch ein Girokonto mit einer Visa-Card, wo ich im Ausland kostenlos abheben kann. Und das war mir eben wichtig, gerade wenn ich jetzt länger mal ins Ausland gehe, dann möchte ich eben auch weniger Geld bezahlen oder Gebühren bezahlen.
Klar, gut, das ist eben die Spezialisierung. Da sucht sich halt jeder so seine Nische, ne? Und der eine ist halt besonders gut darin. Beim einen kriegst du viele Meilen, der andere ist im Ausland preiswert und der dritte ist hier wieder gut. Und ruckzuck hast du so einen bunten Fächer an Plastikkarten da liegen. Das verstehe ich.
Ja, und das habe ich bei mehreren Banken. Das nervt mich auch ein bisschen. Aber letztendlich habe ich überall einen gewissen Vorteil und ich zahle ja nichts dafür. Und ich meine, mit den Freistellungsaufträgen, da geht es ja, zum Beispiel bei diesen Peer-to-Peer-Angeboten, da kriegst du eine Extra-Abrechnung, das musst du dann mit dem Steuerberater selber machen und besprechen, oder du machst deine Steuererklärung dann komplett selbst. Ja. Da musst du es halt beachten, aber letztendlich würde ich auch gerne da wieder runterkommen von dieser horrenden Anzahl.
Aber dann halten wir doch mal fest für unsere Hörerinnen und Hörer, worauf sollten die achten? Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist doch eigentlich, vorausgesetzt, man ist bei einer seriösen Bank mit einer gewissen Reputation, sind doch die Kosten, oder? Ich meine, letztendlich ein Girokonto ist ein Girokonto ist ein Girokonto, auch wenn wir jetzt ja besprochen haben, die einen haben hier Vorteile, die anderen haben da Vorteile, und Tagesgeldkonto ist ein Tagesgeldkonto ist ein Tagesgeldkonto. Also letztendlich geht es doch darum, liebe Hörerin, lieber Hörer, such dir ein kostenloses Girokonto, Tagesgeldkonto, oder?
Ja, das ist der wichtigste Punkt. Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Und ich habe mich mit so vielen Leuten schon unterhalten, die einfach aus Bequemlichkeit zur Bank an der Ecke gehen. Mhm. Und da lassen sie sich dann irgendwas andrehen, wo sie dann eben diese 13 Euro bezahlen. Mhm. Und das ist vollkommen unnötig. Und wenn sie dann noch ein Sparkonto dazu nehmen, wo sie dann noch weniger Zinsen bekommen als bei anderen Banken, da muss man halt darauf achten, dass man nicht aufgrund der Faulheit zur nächsten Eckbank geht. Sondern gut, dass man oder, dann auch im Netz guckt.
Da gibt's
auch
oder dass die Köder, dass man irgendeinen Köder halt vorgelegt kriegt, hier, schließ es doch bei uns ab, kriegst einen Amazon-Gutschein über 50 Euro oder solche Geschichten. Das darf einfach keine Rolle spielen, denke ich, bei einem Girokonto. Beim Girokonto ist ja so, das habe ich meinen Töchtern auch gesagt, entscheidet euch weise. Beim Mobiltelefon, beim Handy habt ihr Rufnummer mit Name. Es gibt keine Girokonto mit Name. Und wenn man erstmal so ein Girokonto hat, ist zumindest bei uns, und dann hat man das ja überall angegeben. Man kriegt Zahlungen, man führt Zahlungen aus. Ein Girokonto, also wie soll ich sagen, bösartig gesprochen, du wechselst eher die Frau als das Girokonto. Ja, also ich meine, das ist unglaublich schwierig. Deshalb sollte man, denke ich, beim Girokonto wirklich total Wert drauf legen, dass es kostenfrei ist, weil das wird einfach eine Beziehung über Jahrzehnte. Also ich meine, ich habe ja angefangen mit dem Studieren mit 20 und bin jetzt 50 demnächst. Und ich habe seit 30 Jahren dieses Girokonto. Mhm. Und es ist halt immer kostenfrei gewesen. Aber wenn man sich einmal überlegt, 30 Jahre mal 12 Monate mal 13 Euro, um dein Beispiel zu nehmen. Ja, das sind schon ein paar, ne?
Ja, das ist so essentiell.
Denke ich auch. Also nicht auf die Goodies und Gutzeles und Gutscheinchen und guck mal hier und guck mal da achten, sondern wirklich das essentielle Girokonto muss kostenfrei sein. Beim Tagesgeldkonto ist es meine persönliche Meinung, gesagt, du hast ja dein Goldspielkonto, ich gucke einfach nur drauf, ist es eine westeuropäische Einlagensicherung, also Deutschland, Holland, Österreich, und wie sind die Zinsen? Sind die Zinsen dauerhaft gut? Ich gehe nirgendwo hin, wo ich sozusagen die ersten 3 oder 6 Monate irgendwie den Megazins kriege, ja 1,75% oder mehr, und dann schrankt das halt total ab nach 3 oder 6 Monaten, wenn ich nur noch sozusagen Altkunde und kein geschätzter Neukunde bin, ja auf 0,5%, die vollkommen unterdurchschnittlich sind. Also das ist meine persönliche Meinung. Das Tagesgeldkonto sollte dauerhaft brauchbare Zinsen bieten. Keine super guten, aber es reicht mir, wenn mein Tagesgeldanbieter immer in der Spitzengruppe ist. Ja. Das ist so mein persönliches Fazit.
Ja, aber letztendlich, damit baust du ja kein Vermögen auf. Also wenn ich da meine 10 Euro im Jahr bekomme, ist es schon mal ein Anfang, und dann kann ich immer noch überlegen, brauche ich noch ein anderes. Und ich habe ja auch mein Tagesgeldkonto und mein Girokonto bei einer Bank, und das Girokonto habe ich jetzt auch seit 14 Jahren. Ich bin damals in meiner Bundeswehruniform da in die Postfiliale gegangen, habe gesagt, so, ich bekomme jetzt mal Geld vom Bund und ich brauche ein Konto. Ich hatte vorher ein anderes, aber ich nutze es nach wie vor, ich möchte es auch nicht missen, es ist okay, und solange es kostenlos ist, ändere ich es auch nicht.
Genau, ja. Genau, das war das Stichwort. Solange es kostenlos ist, ändere ich es auch nicht.
Genau.
Cool.
Damit können wir eigentlich den Finanzbegriff der Woche abschließen, oder? Ich glaube, wir haben alles da erörtert. Und dann kommen wir zum Buch der Woche, zur Medienempfehlung der Woche.
Und das klingt ja wieder hochgestartet. Medienempfehlung der Woche. Also dann, starte mal los.
Ja, und zwar, es gibt im Bereich Börse sehr, sehr viele gute Bücher und auch sehr viel Schrott. Man muss es ganz einfach so sagen. Und viele scheuen sich, Bücher zu kaufen, weil diese Fachbücher relativ teuer sind. Ich habe jetzt ein Fachbuch rausgesucht, das nennt sich der Aktien- und Börsenführerschein, Aktien statt Sparbuch, die Lizenz zum Geldanlegen. Das ist so ein James-Bond-artiger, fast schon kreischender Titel, aber das Buch ist echt gut. Das ist jetzt in der 7. komplett aktualisierten Auflage von Beate Sander ist es. Das kostet in der Kindle-Edition 24,99, in der Taschenbuchversion broschiert 29,99, und das ist natürlich jetzt auf den ersten Blick viel Geld, aber letztendlich muss man immer gucken, wie viel Geld gewinne ich denn? Eigentlich habe ich die Kosten des Buches innerhalb schon eines Jahres wieder raus. Und hier in diesem Buch geht es darum, jetzt in der neuesten Auflage von Juni 2015, dass man da wirklich Portfolio-Management drin hat. Was ist eine Aktie? Was ist die Börse? Was ist ein ETF? Wie analysiere ich eine Aktie? Was sind Charttechniken? Und jetzt in der neuesten Auflage kommen dann eben noch so erneuerbare Energien dazu, Gold, Aktienauswahlpunkte und so weiter und so fort. Das Schöne an diesem Buch ist, dass die Frau Sander ja eine Lehrerin war und die da auch verschiedene Aufgaben drin hat, an denen man dann das neu erworbene Wissen auch gleich testen kann. Und ich finde, das ist als Grundlagenbuch sehr, sehr gut. Das würde ich immer vor dem Komma lesen und den Komma als spezifische passive Geldanlagestrategie dann danach. Und das würde ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Schaut es euch an. Schaut euch die Bewertungen an, auch von den alten Auflagen. Und ich denke, da kann man eine Menge mitnehmen.
Gut, und ich verstehe das so, du hast es gekauft. Es befindet sich in deinem Besitz, dieses genau. Buch. Ja gut, dann ist es ja wunderbar. Ich meine, wenn du es sozusagen selber gekauft hast und selber wirklich durchgearbeitet hast, dann ist es doch ganz hervorragend. Also klingt wirklich für mich auch total spannend, das Buch. Ja. Und die Aufgaben, da muss ich dann irgendwas lösen oder lernen oder wie? Da fragst du dich dann so ab.
Ja, das sind so Wiederholungsgeschichten, wo du eben dein Wissen prüfen kannst. Und dadurch bleibt es halt auch hängen. Also wenn ich jetzt so ein normales Buch lese und ich lese es in einem Rutsch durch, dann ist alles schön und gut, aber ich habe es nach einer Woche vergessen. Wenn ich mich aber dann hinsetze und dann nochmal so ein paar Aufgaben mache, die muss ich ja nicht direkt direkt danach machen, sondern kann ich auch eine Woche später machen. Und dann kann ich mein Wissen halt nochmal vertiefen. Und deswegen heißt dieses Buch ja auch Führerschein, weil das ist wie so eine theoretische Führerscheinprüfung.
Alles klar.
Und das finde ich halt klasse. Ich habe bisher auch noch keine negative Meinung zu dem Buch gehört.
Nö, dann empfehlen wir es ja jetzt ja. Bin ich mal gespannt. Ach ja, wo wir aber im Thema sind, gespannt. Feedback können Sie uns ja auch schicken, ne?
Jeder kann uns Feedback schicken, sowohl über den Blog von Albert, also finanzvisier.com, oder über meinen Blog finanzrocker.net. Und was ganz toll wäre, wenn wir das Feedback in Form von Bewertungen bekommen würden, und zwar bei iTunes, weil diese iTunes-Thematik ist immer so, dass man vorgestellt wird bei Neu und Beachtenswert oder dann auch bei Top Aktuell anhand der Downloads, anhand der Bewertungen und noch ein paar anderer Punkte. Und deswegen ist es essentiell wichtig, dass wir dann auch Bewertungen bekommen, einerseits um Ansporn zu haben und andererseits um dann eben auch bekannter zu werden. Und dieses Wissen, was wir uns jetzt hier im Dialog erarbeiten und weitergeben, dass das eben noch viel mehr Leute erreicht.
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Jetzt denke ich, kommen wir auch ein bisschen zum Ende hier unseres Podcastes. Also vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Und wie gesagt, wir hoffen, dass es dir wirklich gefallen hat, dass du was mitnehmen konntest. Und auch von meiner Seite kann ich nur sagen, ja, auch ich freue mich über positive Bewertungen.
Sehr schön, da sind wir ja einer Meinung. Ja. Bevor dann die Themen kommen, wo wir dann ein bisschen mehr diskutieren, weil wir da andere Ansichten haben, die kommen mit Sicherheit. Würde ich jetzt sagen, machen wir den Sack zu, Albert. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag.
Ja, ich auch. Also, macht's gut. Ciao, ciao.